ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl, ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete heute noch ein weiteres Mal Tim Deisinger. In diesem Podcast geht es um den Ukraine-Krieg, um aktuelle militärische Entwicklungen vor Ort und darum, wie sich die politischen Akteure dazu verhalten in der Welt, in Europa und natürlich auch in Deutschland. Wir besprechen das alles, wie immer, mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag. Wieder nach Hamburg, Herr Bühler.
Ja, grüß Sie, Herr Erl.
Herr Bühler, wir sprechen heute natürlich über das aktuelle Verhandlungsergebnis in Jeddah. Die Lage ist da sehr dynamisch. Wir haben immer so ein bisschen die Gefahr, dass uns die aktuellen Ereignisse überholen. Wir versuchen dennoch einen Überblick zu geben über das, was bisher passiert ist. Wir blicken auch nochmal darauf, was das Stop and Go bei der US-Unterstützung bedeutet hat, also für die Ukraine mit Blick auf die US-Geheimdienstinformationen, aber auch für ganz Europa bei der Frage, sind die Amerikaner eigentlich noch unsere verlässlichen Freunde, unsere Partner? Da haben wir sehr viele Hörerfragen zu bekommen. Und wir müssen wieder etwas ausführlicher auf die aktuelle Lage schauen, denn die Kämpfe im Kriegsgebiet, die haben sich intensiviert. Und das ist ja eine, ich sag mal, etwas paradoxe Gleichzeitigkeit, während die Verhandlungen in Saudi-Arabien stattfinden, dass dort die Kämpfe stärker und krasser werden. Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 259 ist Mittwoch, der 12. März, 12 Uhr. Veröffentlichung ebenfalls Mittwoch dann am späten Nachmittag. Und Herr Bühler, wir schauen natürlich als allererstes auf die Verhandlungen in Saudi-Arabien. In Jeddah haben sich am Dienstag ranghohe Vertreter der USA und der Ukraine getroffen, um eine mögliche eigentlich Teilwaffenruhe zu besprechen. So sah es am Dienstag noch aus. Genauer hatte die Ukraine vorgeschlagen, eine Waffenruhe zur Luft und zur See. Nun steht sogar eine vollständige Waffenruhe über 30 Tage im Raum. Und die Militärhilfe der USA, die ja viel diskutiert wurde in der vergangenen Woche, wird wieder aufgenommen. Können Sie nochmal die Ergebnisse für uns zusammenfassen und einordnen dieser Verhandlungen?
Ja, mache ich gerne, Herr Erl. Das ist zunächst mal die Einigung der ukrainischen Delegation und der amerikanischen Delegation auf eine 30-tägige Waffenruhe, so wie Sie es gesagt haben, nicht nur in der Luft, nicht nur auf See, wie es bisher angedacht worden ist und auch von der Ukraine vorgeschlagen worden ist, sondern sogar entlang der gesamten Front. Und sie könnte sofort in Kraft treten, wenn die Russen zustimmen würden. Zweitens die Wiederaufnahme der Militärhilfen durch die Amerikaner. Das läuft zur Stunde schon, während wir sprechen. Und ebenso laufen die Austausche der Geheimdienste zwischen der Ukraine und der USA wieder an. Man hat sich drittens darauf verständigt, dass das Abkommen zu dem Investmentfonds, dieses Rahmenabkommen, das wir schon mal hier besprochen haben, auch zu Rohstoffen in der Ukraine, dass das unterzeichnet werden soll und in der Folge dann ein Folgeabkommen geschlossen werden soll, was die Einzelheiten dieses Investmentfonds angeht. Und letztlich hat man sich geeinigt, dass man jetzt Teams bildet, um die Verhandlungen zu beginnen. Auch den Weg, der jetzt beschritten werden soll nach Jeddah, der ist im Groben skizziert worden.
Das wirkte ja durchaus wie eine doch veritable Überraschung, denn letzte Woche war die Rhetorik, die vor allem aus den USA kam, ja noch eine vollständig andere. Ich würde auch sagen deutlich brutalere oder rabiatere, etwa als der Ex-General Keith Kellogg, also der Sondergesandte der USA für den Ukraine-Krieg, sinngemäß sagte, man habe der Ukraine gleich einem störrischen Maultier mit dem Kantholz auf die Schnauze gehauen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Hat Sie nach so einer martialischen Rhetorik die Einigung überrascht?
Ja, eigentlich nicht wirklich, weil die Ukrainer schon vor den Verhandlungen gesagt haben, dass sie zu einem Teilwaffenstillstand bereit wären, also Luftangriffe und Schwarzes Meer. An die Front wollte man wohl noch gar nicht denken bei ihren Vorschlägen. Sie hatten dann vorgeschlagen, einen Gefangenenaustausch zu machen, der auch besprochen worden ist, aber wo es nur die Bereitschaft der Ukraine gab, aber natürlich noch keine Einigung mit Russland da vorhanden ist. Also deshalb, so ganz überrascht hat mich das nicht. Selenskyj hat ganz offensichtlich auch dem Druck, der in den letzten zwei Wochen da auf ihn ausgeübt worden ist, ein Stück weit nachgeben müssen. Was richtig ist, denke ich, also diese Linie, die die Ukraine jetzt fährt, auch mit ihrem Chefunterhändler, dem Leiter des Präsidialamtes dort, Herrn Yarmak. Ich glaube, das ist zielführend, auf der einen Seite bei Grundsätzen hart zu bleiben, auf der anderen Seite aber auch Zugeständnisse zu machen und insgesamt versuchen, eine gute Gesprächsatmosphäre mit der Delegation der Trump-Administration dort aufrechtzuerhalten.
Dennoch einmal die Frage, die natürlich im Raum steht. Es fehlt ja sozusagen die zweite Konfliktpartei, die sich dazu noch äußern muss. Wie bewerten Sie dieses Angebot der Waffenruhe und was werden die Russen damit jetzt vielleicht anfangen oder auch nicht anfangen?
Also auch da, glaube ich, müssen wir uns mal anschauen, was die Russen als Angebot auf den Tisch gelegt haben vor den Jidda-Verhandlungen. Das hat der Außenminister Lavrov ganz gut in einem Interview beschrieben, das Anfang der Woche vor allen Dingen in den ukrainischen Medien eine große Rolle gespielt hat. Da war der erste Punkt Einstellung der Waffenlieferungen, Einstellung oder Aufrechterhalten der Einstellung der Geheimdienstinformationen und der Ausbildungsunterstützung für die Ukraine. Zweitens völkerrechtliche Anerkennung der Regionen Cherson, Saporischschja, Donetsk, Luhansk und natürlich auch der Krim. Und Wiederherstellen der russischen Sprache und Kultur als prägendes Element des öffentlichen Lebens in der Ukraine. Russisch als Amtssprache, pro-russische Medien und die russisch-orthodoxe Kirche sollen wieder eine zentrale Rolle in der Ukraine spielen. Das waren seine wesentlichen Punkte. Und natürlich, eins habe ich nicht vergessen, die Rückkehr zur Istanbul-Akte, Neutralität und starke Beschränkungen für die Ukraine, was das Militär angeht, was im Grunde genommen auf eine Demilitarisierung hinausläuft. Also was man dort als Angebot hingelegt hat, das ist ein Diktatfrieden. Nun kommt die Einigung zwischen den Amerikanern und den Ukrainern. Und da werden wir mal sehen, wie die Russen jetzt reagieren darauf. Es hat ja in dem Krieg schon häufiger mal Situationen gegeben, wo sich die Russen schwer getan haben, eine Position zu finden. Und das scheint mir aktuell auch der Fall zu sein. Denn offiziell hört man noch gar nichts aus dem Kreml. Man weiß über die Sprecherin des Außenministeriums, dass bald eine Stellungnahme kommen soll dazu. Es gibt einige Stimmen aus der Duma, aus dem Parlament, aus dem russischen Parlament und auch aus dem Militär, die da sagen, auf keinen Fall, wir müssen jetzt weitermachen, sonst bekommt die Ukraine eine Schnaufpause und kann sich vorbereiten auf weitere Abwehrmaßnahmen. Also da bin ich gespannt, wie die Russen darauf reagieren, wie Rubio, der Außenminister der USA, gesagt hat, der Ball liegt nun im Spielfeld der Russen.
Greifen wir diese Äußerung durchaus wieder auf, die habe ich nämlich hier auch auf dem Zettel. Es ist auch so, dass der US-Gesandte Steve Witkoff, der eigentlich für den Nahen Osten zuständig ist, auch bei den Verhandlungen, die am gestrigen Dienstag waren, dabei war. Der ist vor zwei Wochen auch schon mal nach Moskau geflogen, um einen US-Amerikaner aus russischer Gefangenschaft zu holen. Das waren auch deutliche Zeichen von Goodwill, würde ich mal sagen. In der kommenden Woche wird gemunkelt, soll er vielleicht wieder im Kreml vorstellig werden. Deutet für Sie, Herr Bühler, vielleicht presse ich da noch mal ein bisschen auf den Punkt, deutet für Sie etwas darauf hin, dass diesmal den Russen auch Zugeständnisse irgendwie abverlangt werden könnten und dass die Amerikaner diesen Handlungsdruck, den wir ja jetzt alle irgendwie konstatieren, auch morgen, übermorgen und nächste Woche noch so aufrechterhalten?
Ich denke schon. Also der erste Handlungsdruck ist ja, dass jetzt die Ukraine einen Waffenstillstand angeboten hat, zusammen mit den USA. Das ist ein Handlungsdruck für die Russen und das wird sicher in den Gesprächen jetzt eine Rolle spielen. Ich habe gelesen, dass Witkoff möglicherweise diese Woche schon nach Russland fliegt. Auf der anderen Seite gab es andere Meldungen, dass der Sicherheitsberater Waltz dorthin fliegt. Vielleicht sind sie auch gemeinsam da, ich weiß nicht. Der Außenminister Rubio will ja parallel dazu die G7-Staaten informieren über die Gespräche. Also wir werden sehen, was da rauskommt dabei. Da möchte ich keine Prognose wagen, aber wenn man sich in die russische Position versetzt, ist es sicher eine schwierige Entscheidung. Und es ist kein Wunder, dass es so lange dauert, bis da eine Reaktion kommt.
Ich würde auch sagen, Anbetracht einfach der Aufzeichnungszeit am Mittwochmittag können wir da jetzt auch nicht mehr viel noch zu beitragen. Lassen Sie uns deswegen vielleicht nochmal darauf eingehen, was die Militärhilfen, die in den USA ja jetzt für die Ukraine wieder anlaufen, bedeuten, was sie auch bedeutet haben, dass sie nicht da waren, und noch ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen. Denn im Kriegsgebiet, ich habe das eingangs in der Anmoderation schon angedeutet, haben sich die Kämpfe deutlich intensiviert. Also eine Art Widerspruch und eine Gleichzeitigkeit, die dort stattfindet. Gegen Ende der vergangenen Woche haben zum Beispiel die Ukrainer viele Tote und Schäden an der Energieinfrastruktur gemeldet, nach massiven Drohnenangriffen durch Russland. Im Laufe der beginnenden Woche scheint Russland auch viel Gebiet in der Region Kursk zurückgewonnen zu haben. Was passiert da gerade konkret vor Ort, soweit sich das verlässlich sagen lässt?
Ja, dann fangen wir doch in der Region Kursk an. Da ist es den Russen am 5. und 6. März gelungen, in einem sehr schnellen Vorstoß das von der Ukraine gehaltene Gebiet fast zu teilen. In den Folgetagen griffen die Russen aus Norden und Westen den Nordteil des insgesamt eiförmigen besetzten Gebietes an und haben die Front regelrecht eingedrückt. Insgesamt hielten die Ukraine am 4.3. in der letzten Woche also noch ca. 360 Quadratkilometer besetzt. Am heutigen Tage sind es nur 200 Kilometer. Das ISW sieht es etwas positiver. Die Zahl, die ich jetzt verwende, 200 Quadratkilometer, kommt aus der Karte Deep State, die üblicherweise sehr akkurat und auf Stand ist. Es kommt ein weiteres dazu zu dieser Lage in Kursk. Die Hauptstraße von Sumy, also in der Ukraine, in das besetzte Gebiet um die dortige Kleinstadt Sucha, liegt seit einigen Tagen in direkter Reichweite russischer Waffen und vor allem Drohnen. Das sind glasfasergelenkte Kamikaze-Drohnen, die nicht durch elektromagnetische Strahlen gestört und abgelenkt werden können. Deshalb stellen sie eine starke Bedrohung dar für die Ukraine. Über diese Straße muss der Nachschub kommen. Es ist aber auch die leistungsfähigste Straße für einen möglichen Rückzug der Ukraine. Das ist also eine gefährliche Lage für die ukrainischen Soldaten, die jetzt noch in der Region Kursk aushalten. Die Ukrainer haben Verstärkungskräfte herangeführt. Wir werden sehen, ob sie die doch sehr kritische taktische Lage dort bereinigen können.
Wie sieht's an den anderen Frontabschnitten aus? Ist da von ähnlich intensiven Kämpfen zu berichten?
Also teilweise. Von der Region Kharkiv ist da nichts Neues zu berichten. Bei Kupjansk, da konnten die Russen den Brückenkopf nördlich der Stadt ausweiten. Südlich der Stadt stehen sie nach wie vor am Oskil-Fluss. Es ist nicht gelungen, einen Brückenkopf über den Oskil zu schlagen, so dass eine Umfassung von Kupjansk zwar weiterhin die Absicht ist, die aber zurzeit nicht realisierbar scheint. Die direkte Bedrohung der Stadt von Osten her konnte durch einen Gegenangriff der Ukrainer über mehrere Kilometer Richtung Synkivka, über das Städtchen oder das Dorf haben wir auch ab und zu schon besprochen, während dieser über einem Jahr andauernden Belagerung von Kupjansk. Also Richtung Synkivka im Nordosten der Stadt Kupjansk, da konnte der direkte Druck verringert werden. An diesem Frontabschnitt geht es ja seit mehr als einem Jahr jetzt für die Russen nicht vorwärts. Der direkte Zugang zur Stadt wird dort von den Ukrainern hartnäckig verteidigt. Wenn wir weiter südlich gehen, Richtung Jassif Yar, dort gibt es weiterhin Kämpfe in der Stadt, im Westteil der Stadt genauer gesagt, und einen Umfassungsversuch ja schon seit ein paar Tagen im Norden der Stadt, mit dem man versucht, in den Westen von Jassif Yar zu kommen, um die Ukrainer zum Ausweichen zu zwingen. Wenn man noch weiter südlich geht, dann sind wir in Toretsk, deren Einnahme ist durch die Russen bereits vor einigen Tagen gemeldet worden. Ein Einbruch von Norden durch die Ukraine hat die Lage vielleicht vorübergehend wieder geändert. Es wird also wieder im Nordteil der Stadt gekämpft und es sieht zurzeit nicht so aus, als ob sich das kurzfristig ändert. Allerdings haben die Russen Verstärkungskräfte herangeführt um Chassivja endgültig zu nehmen und dann Richtung Konstantiniewka nach Nordwesten weiter anzugreifen, um dann mit dieser Stadt, die südlichste Stadt des sogenannten Festungsgürtels in der Region Donetsk, ins Visier zu nehmen.
Und dann kann man zumindest auf der Deep State-Karte, die Sie ja auch häufig verwenden und hier erwähnen, sehen, dass östlich und westlich und weiter südlich von Pokrovsk auch noch Kämpfe stattfinden.
Ja, Pokrovsk, die Stadt also, die längst hätte erobert sein sollen, wenn es nach so mancher Berichterstattung geht, wird nach wie vor nachhaltig durch die Ukrainer verteidigt. Immer wieder gelingt es ihnen, mit Gegenangriffen Entlastung zu schaffen, so auch in diesen Tagen im Südwesten, im Süden und im Nordosten der Stadt. Allerdings haben die Russen die Stadt nach wie vor im Süden umfasst. Ich habe das mal so beschrieben, anhand eines Ziffernblatts, wenn man das auf Pokrovsk drauflegt, dann stehen die Russen im Osten auf etwa 14 Uhr und im Südwesten auf etwa 20 Uhr. Das hat sich nicht verändert. Die aus nördlicher Richtung in die Stadt führenden Straßen sind nach wie vor offen. Allerdings stehen auch diese unter Artillerie- und Drohnenbedrohung. Eine Bedrohung, die auch die Versorgung der Stadt erschwert. Pokrovsk liegt etwa 40 Kilometer westlich der Stadt Avdijewka, die bekanntlich im letzten Februar erobert worden ist. Also 40 Kilometer sind innerhalb von einem Jahr zurückgelegt worden von der russischen Armee. Ich betone das nur nochmal wieder, damit man sieht, wie eigentlich, wenn man aus großer Höhe auf die Frontlinie schaut, dass die Frontlinie sich nicht so stark bewegt, wie man das glauben könnte. Also 40 Kilometer auf die Gesamtentfernungen in der Ukraine, das ist nicht viel.
Dann lassen Sie uns gerne noch über die US-Geheimdienstinformationen, auch über die Satellitendaten sprechen, denn welche Daten da die Ukraine angeblich von den USA erhält und welche sie vor Ort selbst aufklärt, das haben Sie ja erstens schon vergangene Woche angerissen. Zweitens ist das ja auch immer wieder mit dem jetzigen Intensivierungen der Kämpfe in Verbindung gebracht worden. Es scheint, also wir müssten da nochmal detaillierter drauf eingehen, beispielsweise die Satellitenbilder des Unternehmens Maxar, die der Ukraine fehlten oder vielleicht auch nicht fehlten, waren ja ein großes Thema in den Medien. Zudem gab es Meldungen, die USA würden sogar die Zielerfassung bei den HIMARS-Raketenwerfern deaktivieren. Da hat der Tagesspiegel zum Beispiel getitelt, verliert die Ukraine jetzt eine ihrer effektivsten Waffen. Nun sind die US-Militärhilfen wieder angelaufen, aber bringen Sie doch nochmal gerne Licht ins Dunkel. Wo würde fehlende Information und sei es auch nur temporär jetzt für eine Woche durch die USA die Ukraine treffen? Und wo wurde diese Rolle der US-amerikanischen Informationen vielleicht etwas missverstanden?
Ja, die Informationsaustausche der Geheimdienste sind wieder aufgenommen worden. Und dazu gehört nach Meldungen von heute Morgen auch der Zugang zum Internetportal der Firma, die Satellitenbilder bereitstellt. Das ist die Firma Maxar. Mit diesen Satellitenbildern können die Ukrainer die strategische Lage besser beurteilen. Zum Beispiel erkennen, ob ein Hafen oder ein Flugplatz belegt ist mit Schiffen oder Flugzeugen, wie dicht die Großgerätedepots noch befüllt sind, etc. Das ist jetzt wieder möglich. Es hätte aber auch Alternativen gegeben. Und ich hatte ja beim letzten Mal auch gesagt, die Ukrainer haben sich sicher auch Alternativen erarbeitet. Alternativen gäbe es durch Lageinformationen durch europäische Geheimdienste, wie es auch die Franzosen gleich angekündigt und angeboten haben, entweder aus amerikanischen Quellen, eher unwahrscheinlich, oder aus eigenen europäischen. Also Deutschland zum Beispiel betreibt ein sehr leistungsfähiges Satellitenaufklärungsnetz mit Radarsatelliten, Frankreich ein ebenso leistungsfähiges aus optischen Satelliten. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch eine Legende abräumen. Satellitenaufklärung ist Lageaufklärung. Diese Aufklärungssatelliten umkreisen die Erde in verhältnismäßig niedriger Höhe von etwa 500 Kilometern und mit hoher Geschwindigkeit. Sie sind also keine geostationären Satelliten, die irgendwo oberhalb von 30.000 Kilometern stationiert sind und fest über einem Punkt der Erde stehen, wie die Kommunikationssatelliten. So ein Aufklärungssatellit schaut also je nach Umlaufbahn so ein, zwei Mal am Tag an einem bestimmten Ort auf der Erdoberfläche vorbei. Es muss also ein ganzes Netz von Satelliten vorhanden sein, damit ein Ort unter ständiger Beobachtung liegt. Das nehmen wir mal an. Das ist auch so, dass da mehrere Satelliten immer beteiligt sind. Das heißt aber trotzdem, dass solche Aufklärungssatelliten nicht dazu geeignet sind, bewegliche Ziele zu erfassen und die Zieldaten zur Erde zu funken, damit sie dort in ein Waffensystem eingegeben werden und zur Bekämpfung eines Zieles dienen können. Das ist nicht richtig. Sie hatten die Meldung des Tagesspiegel angesprochen.
Genau.
Ich weiß nicht, da ging es um die HIMARS-Raketenwerfer, wenn ich das richtig erinnere. Also HIMARS, ein Raketenwerfer der amerikanischen Armee. Er wurde 2022 geliefert und war eine große Überraschung für die Russen. Deshalb konnten die Ukrainer große Wirkungen über diese 80 Kilometer Reichweite, die so ein Werfer hat, erzielen. Aber wie es so ist in einem Krieg und insbesondere in diesem Krieg, irgendwann findet der Gegner ein Mittel, mit dem er die Wirkung mindestens abschwächen kann. Dies haben die Russen schon vor mehr als einem Jahr gefunden, indem sie die Raketen durch elektromagnetische Strahlen so ablenken, dass sie nicht mehr mit der hohen Präzision einschlagen, die man sonst bei diesem Werfer sieht. Wenn man also doch ein Ziel trotz dieser Störung bekämpfen will, dann braucht man mehr Raketen und mehr Zeit, um ein Ziel zu bekämpfen. Also diese Herausforderung haben die Ukrainer schon seit einiger Zeit. Wenn man jetzt schaut auf den Informationsaustausch mit den US-Geheimdiensten, wenn da gesagt wird, dass die Amerikaner keine Zieldaten mehr für HIMARS liefern, das ist nicht richtig. Das haben sie bisher nicht gemacht. Und das heißt auch, sie haben sich nicht an der Zielerfassung und an der Zielauswahl beteiligt, aus guten Gründen. Selbst die Biden-Administration wollte nicht Kriegspartei werden. Und wenn man an diesem sogenannten Targeting-Prozess teilnimmt und an der Zielauswahl mithilft, dann ist man Kriegspartei. Also der Sachverhalt ist der, wir arbeiten in den Armeen, in der NATO und darüber hinaus mit einem militärischen, geografischen Koordinatensystem, das einen Punkt auf kürzerer Entfernung sehr gut beschreibt, so dass er auch präzise getroffen werden kann. Für Waffen, die also wie der HIMARS-Werfer bis zu 80 Kilometer weit schießen, also über den Horizont hinaus, da brauchen sie sogenannte geodätische Koordinatensysteme, die die Erdkrümmung berücksichtigen. Und die Umrechnung von den einfachen Koordinaten, die jedem Soldaten zur Verfügung stehen, in ein geodätisches System, das ist nicht so einfach. Das kann aber mit entsprechenden Computerprogrammen gemacht werden. Das ist Bestandteil der Ausbildung, die die Ukrainer bei der Übergabe dieser Waffensysteme bekommen haben. Nun ist es so, dass es eben nicht trivial ist, wie ich gerade schon sagte, mit der Umrechnung. Dazu kommen die Personalwechsel der Ukrainer. Dann macht man eben die Ausbildung über E-Mail-Kontakte, wie bei anderen komplexen Waffensystemen auch. So nach dem Motto, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen, die Koordinaten umzurechnen? Und das ist das, was sie dann zurückbekommen und dann in ihre Waffensysteme eingeben. Aber das hat nichts mit Zielauswahl oder gar Beteiligung oder Zieldaten zu tun. Das ist Ausbildungsunterstützung, die hier, wir würden sagen, im Neudeutschen oder im Englischen im Reach-Back-Verfahren dort von den Ausbildern weiterhin geleistet wird.
Zeigt aber natürlich auch, wie komplex und vielschichtig diese US-Militärhilfe oder der Informationsaustausch, wie er immer so abstrakt genannt wurde, tatsächlich ist. Trotzdem vielleicht nochmal eine kritische Nachfrage, weil auch das Institute for the Studies of War, ISW, einen zeitlichen Zusammenhang zwischen eben diesem temporären Wegfall der Geheimdienstinformationen und den Rückeroberungen in Kursk durch Russland, naja, vielleicht nicht erkannt haben will, aber zumindest als bemerkenswert aufgeschrieben hat. War also die Auswirkung der weggefallenen US-Aufklärung wirklich gar nicht zu sehen, außer in so vielleicht kleinteiligen Szenarien, wie Sie das jetzt gerade bei den HIMARS einmal geschildert haben? Oder muss man diesen zeitlichen Zusammenhang zwischen intensiveren Angriffen und weniger Hilfe durch die USA so interpretieren, dass es einfach um die Demonstration von russischer Stärke ging und damit um eine bessere Position in eventuellen Friedensverhandlungen? Also dass die Russen einfach ihre Angriffe intensiviert haben, weil der Ukraine gerade auf öffentlicher Bühne und auf der Weltbühne ein bisschen Unterstützung entzogen wurde.
Ja, das ISW ist ja bekanntlich, und Sie zitieren sehr häufiger, ich auch, eine der besten Quellen, die wir haben. Bemerkenswert ist das schon, aber die andere Frage ist, besteht ein inhaltlicher Zusammenhang? Das ist das Wesentliche, ja. Und den konnten Sie auch nicht benennen. Also der Wegfall des Informationsaustausches der Geheimdienste wurde in den USA am 5. März öffentlich angekündigt. Am 5. März beginnend gelang den Russen der Einbruch im Süden des besetzten Gebietes in der Region Kursk. Schon dieser zeitliche Zusammenhang spricht eigentlich dagegen, dass es dort wirklich einen inhaltlichen Zusammenhang gibt. Selbst wenn die Weisung aus dem Weißen Haus am 5. März an die Geheimdienste und an das Militär ergangen ist, dann braucht eine solche Weisung eine Zeit der Umsetzung in einer so großen Organisation. Also bis jeder, der mit der Unterstützung der Ukraine befasst ist, auch weiß, was er jetzt tun soll oder was er lassen soll. Das ist vielleicht der formale Aspekt, der gegen einen Zusammenhang spricht. Zweitens ist das, was die Ukrainer dort in ihrem Gefecht in Kursk brauchen, taktische Intelligence, taktische bewertete Feindlagemeldungen. Das benötigt Sensoren vor Ort, zum Beispiel Aufklärungsdrohnen oder auch Personen, die wie Spezialkräfte im Aufklärungseinsatz tätig sind und dann Zielinformationen nach rückwärts geben, die dort bewertet werden und in Intelligence umgewandelt werden, also in bewertete Informationen. Das können die USA mit ihrem eher strategischen Informationsaustausch nicht leisten. Wer glaubt, die amerikanische Armee hätte dort in der Region Kursk Sensoren vor Ort, der irrt oder ist einer falschen Information aufgesessen. Das Zweite, was Sie sagen, ist eher richtig. Die Russen versuchen, vor einem möglichen Waffenstillstand möglichst Fakten zu schaffen. Und gerade in der Region Kursk ist es ja so, dass die Russen schon seit 8 Monaten versuchen, diese Region wieder frei zu kämpfen und dass sie nicht in irgendeinen Waffenstillstand dort mit einbezogen wird.
Der Vollständigkeit halber und weil es auch in den ISW-Berichten in der vergangenen Woche oft stand, an vielen anderen Stellen des Kriegsgebiets passiert kaum etwas oder nicht so viel. Da steht dann mehrfach täglich der Satz: Russian forces continued offensive operations but did not advance. Also frei übersetzt, die russischen Truppen setzen die Offensive fort, kommen aber nicht voran. Können wir daraus schließen, dass Russland gerade sehr viel seiner Bodentruppen oder generell seiner Konzentration darauf verwendet, das Faustpfand Kursk der Ukraine noch zu entreißen, bevor es zu weiteren Verhandlungen kommt?
Ja, das wollte ich gerade sagen, mit der Antwort auf die letzte Frage. Also die Russen haben sehr viel Truppe in Kursk eingesetzt. Die Größenordnung liegt bei ca. 50.000, einschließlich der Nordkoreaner, die dort in Frontnähe eingesetzt sind. Bei den Russen sind es Fallschirmjäger, Marineinfanterie, also durchaus befähigte Truppenteile. Von Personalverstärkungen ist da nichts zu sehen. Allerdings haben die Russen ihren Schwerpunkt bei glasfasergelenkten Drohnen in die Kursk-Region verlegt. Das hatte ich gerade schon angesprochen. Insgesamt ist das Ziel richtig, dass sie benannt haben, nur nach 8 Monaten die Besetzung russischen Bodens zu beenden. Aber insgesamt, das gilt für die gesamte Front, so richtig einen Schwerpunkt kann man zurzeit nicht erkennen. Ich möchte daran erinnern, wir haben lange Zeit gesprochen über den Schwerpunkt Bobrovsk auf operativer Ebene. Das ist nicht erkennbar, dass es zurzeit ein solcher Schwerpunkt ist. Ist aber auf der anderen Seite auch nicht erkennbar, dass nun ein anderer Bereich der Front Schwerpunkt wäre. Es gibt mehrere Schwerpunkte sozusagen und Kursk gehört mit dazu.
Dann vielleicht noch ein paar Sätze zu den Angriffen in der Tiefe. Sie haben den massiven Einsatz von Drohnen jetzt auch schon genannt. Russland hat einerseits vergangene Woche mit immens vielen Shahed-Drohnen und auch, ich nenne das mal Dummies, also so Täuschdrohnen angegriffen, um die Luftverteidigung der Ukraine zu überlasten. Anfang der Woche und noch vor Beginn der US-ukrainischen Gespräche in Saudi-Arabien hat andererseits auch die Ukraine Drohnenangriffe gestartet, unter anderem sogar auf Moskau. Ich sehe ein ähnliches Vorgehen, vermute aber unterschiedliche Ziele. Richtig?
Ja, das kann man so sagen. Die Russen zielen bewusst meist auf die Energieinfrastruktur und zivile Einrichtungen, um damit die Widerstandskraft der Bevölkerung zu treffen, die Bevölkerung zu zermürben. Also nur manchmal kann man militärische Ziele erkennen, wie zum Beispiel Flugplätze oder auch Anlagen der Rüstungsindustrie, beispielsweise in der Großstadt Dnipro. Die Ukrainer wissen um die Bedeutung der völkerrechtskonformen Kriegführung, um die Unterstützung der westlichen Staaten und darüber hinaus nicht zu verlieren. Sie zielen auf militärische Anlagen, sie zielen auf Industrieanlagen von militärischer Bedeutung, auf Öldepots, Raffinerien, militärische Flugplätze, Versorgungswege von militärischer Bedeutung, Eisenbahnstrecken und dergleichen. Das schließt nicht aus, dass, so wie in Moskau es gerade in diesen Tagen passiert ist, dass herabfallende Trümmer von abgeschossenen Drohnen dann auf zivile Ziele fallen und dass es dort auch Todesopfer gibt, wie es dort beispielsweise bei einem Bahnhof gab oder bei einem Wohnhaus. Also insgesamt müssen da 4 Menschen ums Leben gekommen sein. Aber die waren nicht das Ziel, sondern sie sind eben durch die Trümmer getroffen worden, die durch den Abschuss entstanden sind. Im Einzelnen kann man vielleicht hervorheben aus den letzten Tagen den größten russischen Angriff in der Nacht vom 6. auf 7. März. Dort sind 194 Drohnen eingesetzt worden. Aber, und das ist das Entscheidende, nach den Drohnen kamen 67 ballistische Raketen und Marschflugkörper. Viele sind abgeschossen worden von den Marschflugkörpern und auch von den Drohnen, aber einige sind auch in Ziele eingeschlagen. Bemerkenswert in dieser Nacht ist allerdings auch eine zweite Sache, und zwar, dass nicht nur die F-16 eingesetzt worden sind im Ostteil der Ukraine, um Drohnen und Marschflugkörper abzuwehren, sondern erstmals auch die von Frankreich gelieferte Mirage 2000, die ebenfalls sehr erfolgreich für diese Aufgabe eingesetzt worden ist. Und wenn man auf die Ukraine-Seite schaut, da gibt es die letzten Tage vielfältige Angriffe auf Ölraffinerien, auf Öldepots, auf Flugplätze und dergleichen. Es ragt aber eine Nacht heraus, das hatten Sie schon angesprochen, das sind 343 Drohnen aus ukrainischer Produktion über Russland abgeschossen worden. Wir wissen nicht genau, wie viel die Ukrainer tatsächlich eingesetzt haben, aber schon die Anzahl der von den Russen als abgeschossen gemeldeten deutet darauf hin, dass es ein sehr großer Angriff war. Nicht der erste in dieser Größenordnung, aber alleine 91 sind eingesetzt worden in die Region Moskau. Es wurde die Ölraffinerie dort getroffen, ein weiteres Öldepot in der Region Moskau. Es sind insgesamt getroffen worden, ein Flugplatz in der Region Ryazan, verschiedene Industrieanlagen, auch in der Region Moskau. Die Eisenbahnlinie hatte ich schon erwähnt, auch Moskau, das war alles in dieser besagten Nacht.
Dann noch eine kurze Nachfrage. Passiert das alles, um auch den Russen zu vermitteln, so brutal das dann auch sein mag, dass vielleicht eine Waffenruhe auch in ihrem Interesse ist?
Naja, auf jeden Fall wird dort politisch die Aussage getroffen, dass man auch den Russen zeigen will, dass der Krieg auch in Russland angekommen ist. Das ist schon die politische Botschaft dahinter. Ob das in der militärischen Planung eine Rolle spielt, das wage ich zu bezweifeln. Hier geht es tatsächlich um ein Rational, die Russen zu schädigen bei der Ölproduktion und Verteilung von Öl und Treibstoffen, weil dort erstens sehr viel in die Armee reinfließt und zweitens, weil eben Öl die Haupteinnahmequelle ist für Russland, diesen Krieg zu finanzieren. Und die bisherigen Angriffe doch zu einem Rückgang um 20% geführt haben. Und von daher steckt dort ein, denke ich, rationales Kalkül dahinter, unterlegt oder genutzt auch von der Politik, um ein eher politisches, einen politischen Aspekt da mit zu verbinden.
Herr Bühler, schließen wir diesen Block ab. Viele Hörerfragen haben uns erreicht zu dem gefühlten Seitenwechsel oder zumindest der Abwendung vom Westen von Europa, den die USA gerade unter Trump vollziehen. Auch wenn jetzt wieder die US-Militärhilfe anläuft, ist es doch so, dass, wenn man amerikanischen Medien folgt, selbst einige US-amerikanische Politiker sich die Frage stellen, ob Trump ein Russian Asset ist, also für Russland arbeitet, polemisch formuliert. Selbst wenn man nicht so weit gehen möchte, sorgt das erratische Verhalten von Trump und Vance ja für viele Fragen, nicht nur auf der weltpolitischen Bühne, sondern natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich möchte gerne als erstes stellvertretend eine Mail von Herrn Hasse zitieren, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die frisch für die Bundeswehr bestellten F-35-Kampfflugzeuge, die werden überwiegend in den USA entwickelt, vielleicht eine versteckte Hintertür, einen sogenannten Killswitch haben. Herr Hasse bezieht sich da auch auf eine Aussage eines Ex-Militärs aus Frankreich und ich zitiere jetzt aus der Mail. Der französische Ex-Geheimdienstgeneral Gomard befürchtet, dass die US-Regierung den Einsatz von europäischen F-35-Kampfflugzeugen in der Zukunft verbieten oder verhindern könnte. Grund sei unter anderem die technische Abhängigkeit von US-Technik, Cloud-IT, ausschließlich in US-Hand und der US-Seitenwechsel, nennt Herr Hasse das hier, im Ukraine-Konflikt. Deswegen seine Frage, sollte Deutschland nicht besser auf die F-35 verzichten und sich umorientieren und könnte es das? Zitat Ende. Auch andere Hörer haben uns das gefragt. Also könnte zum Beispiel der schwedische Gripen oder die französische Rafale die F-35 ersetzen oder müssten sie es sogar?
Also tatsächlich ist es so, dass man sich bei Käufen im Ausland immer in eine bestimmte Abhängigkeit begibt. Das bezieht sich auf Ausbildung zum Beispiel, gerade in den ersten Jahren nach Auslieferung der ersten Systeme, auf Ersatzteile, auf Wartung. Und vor allen Dingen auf die Software auch des Flugzeuges. Hinzu kommt, dass man bei der F-35 in der Missionsplanung für einen Flug die Software des Herstellers benutzen muss. Das meinen sie wohl mit IT-Cloud. Dazu kommt weiter, dass so ein Flugzeug immer auch regelmäßig Software-Updates bekommen muss, wie unsere Mobiltelefone oder unsere Computer, um das Flugzeug auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Nun kenne ich die Kaufverträge nicht, aber ich gehe davon aus, dass solche Fragen dort vertraglich geregelt sind. Teile des Flugzeugs werden im Übrigen auch in Deutschland gebaut. Tatsächlich hat es bereits vor einigen Jahren Diskussionen in Fachkreisen zu diesem Thema gegeben und ich weiß von Israel, dass dies alles zu deren Zufriedenheit gelöst worden ist, nachdem es dort auch Bedenken gegeben hat, ob Israel die Maschinen souverän und ohne Einschränkungen einsetzen kann. Ein solcher Schritt wäre auch ein großer Verlust von Vertrauen in die amerikanische Rüstungsindustrie. Und auch das würde man sich wahrscheinlich sehr genau überlegen. Also insgesamt denke ich, ja, es gibt eine Abhängigkeit, genauso wie andere Staaten von uns abhängig sind, wenn sie Leopard oder andere Rüstungsgüter kaufen, dann sind sie auch von den Ersatzteilen abhängig. Bei der F-35 ist das eine andere Dimension. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich denke, dass es zu einem solchen Schritt nicht kommen wird.
Ich würde trotzdem nochmal dran anschließen, vielleicht auch einfach im Sinne einer, ich nenne es mal, Diversifikation, die ja auch zu einer Reduzierung der Abhängigkeit folgen kann. Was es mit den schwedischen Gripen-Flugzeugen und den französischen Rafale auf sich hat?
Naja, also ich meine, dass sie die F-35 ersetzen könnten. Ja, also beides sind gute Flugzeuge, ist gar nicht von der Hand zu weisen. Die Gripen aus Schweden, die Rafale aus Frankreich, beides sind Flugzeuge der vierten Generation, nicht der fünften Generation wie die F-35. Die Gripen hat aber Potenzial nach oben. Sie hat eine Softwarearchitektur, die es zulässt, dieses Flugzeug von der Software her auf die Höhe der fünften Generation zu bringen. Das ist jedenfalls das, was ich gehört habe, auch von der Industrie dort. Da müssten auch mechanische Veränderungen gemacht werden. Also theoretisch ist alles möglich, aber sollten Sie die F-35 ersetzen? Und da meine ich nein. Die F-35 wurde nach langen Untersuchungen unter anderem für die wichtige Aufgabe der nuklearen Teilhabe beschafft. Bei der nuklearen Teilhabe muss ein Flugzeug bis zur letzten Schraube und zum letzten Bit und Byte der Software von den Amerikanern untersucht und zertifiziert werden. Das ist ein jahrelanger Prozess. Europäische Flugzeughersteller lassen sich da aber nicht in die Karten schauen und geben die Geheimnisse ihres Flugzeuges nicht der führenden Flugzeugherstellenden Macht im Westen Preis. So ist das einfach. Und das schließt dann eine Zertifizierung für die nukleare Teilhabe aus. Auch das ist im Verteidigungsministerium vor der Entscheidung gründlich geprüft worden. Und ich denke nicht, dass man da jetzt zu einer neuen Entscheidung kommen muss.
Dann noch einige weitere Fragen, die uns zum Thema Drohnen erreicht haben. Zum Beispiel, ob Europa sich vorbereiten muss auf einen Drohnenkrieg hier auch. Hörer Bernatzky hat das folgendermaßen auf ein paar Sätze reduziert und auch wieder in Verbindung gebracht mit den F-35. Ich zitiere aus der Mail. Der Direktor vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hat im Spiegel behauptet, der Kauf der F-35 sei ein Fehler und bald bräuchten wir eh keine Kampfjets mehr, sondern nur noch Drohnen. Ihre Einschätzung zu unserer Hörerfrage von Herrn Bernatzky, Herr Bühler?
Also ich schätze ja die Analysen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Wir sprechen ja häufig genug im Podcast darüber, über die Statistiken zum Beispiel zur finanziellen und auch der Waffenunterstützung für die Ukraine. Diese Analyse halte ich aber für falsch. Das sind so Schlüsse, die schnell aus den Erfahrungen der Ukraine im Krieg gezogen werden. Andere sagen auch, dass es keine Hubschrauber mehr geben darf und geben muss. Man hat ja Drohnen. Das ist ebenso falsch aus meiner Sicht. Natürlich werden wir in einigen Jahren erleben, dass bemannte Flugzeuge oder bemannte Hubschrauber von unbemannten Hubschraubern, Flugkörpern, Drohnen begleitet werden und von dem Flugzeug mit einer Besatzung gesteuert werden. Rein technisch ist das heute schon möglich. Darüber hinaus werden Drohnen sicher wie heute schon vom Boden aus gelenkt werden, aber eben auch durch Plattformen aus der Luft. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, es gibt eben auch Einsätze, die unverzichtbar von bemannten Flugzeugen durchgeführt werden müssen. Es gibt auch Kriegs- und auch andere Einsatzlagen außerhalb eines Landesverteidigungsszenars, in denen ich besser einen Menschen mit in der Luft habe. Zum Beispiel auch die Frage bei einer nuklearen Teilhabe.
Abgesehen von dieser nuklearen Teilhabe, dass Sie ja auch in der vorherigen Hörerfrage schon angesprochen hatten, haben auch andere Hörer nachgefragt, ob denn eine Produktion von Kampfdrohnen in Europa nicht zumindest hochgefahren werden müsse, selbst wenn sie nicht alle die F-35 dabei erwähnt haben und selbst wenn sie den Einkauf der F-35 vielleicht auch nicht als Fehler betrachten und damit ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch mit Ihnen übereinstimmen.
Ja, also Hochfahren der Produktion von Kampfdrohnen, da stimme ich überein. Das sollte passieren, aber nicht in dem Maße, wie es jetzt in der Ukraine stattfindet. Dort werden ja zurzeit circa 1 Million Drohnen, kleinere Drohnen, größere Drohnen pro Jahr hergestellt. Die Zielgröße für das nächste Jahr soll sogar bei 4,5 Millionen liegen. Das hat gerade ein Minister der ukrainischen Regierung gesagt. Wir brauchen künftig Drohnen in nahezu allen Bereichen der Bundeswehr für Kampfeinsätze auf See, zu Land, in der Luft, Aufklärung für die Versorgung. Angesichts der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie wäre es aber Geldverschwendung, wenn wir uns Kampfdrohnen oder auch andere Drohnen sozusagen auf Lager legen würden. Dazu sind die Innovationszyklen zu kurz. In der Ukraine sind sie manchmal nur wenige Wochen. Wir brauchen aber eine bestimmte Grundbefähigung für Ausbildung und Übungen und eine Anfangsausstattung zur Abschreckung. Und dann zweitens gleichzeitig Rahmenverträge, die eine kurzfristige Beschaffung von Drohnen, die auf neuestem Stand der Technik sind, erlauben, wenn es zu einem Verteidigungsfall kommt.
Und dann vielleicht noch eine Frage, die wir wohl am häufigsten diese Woche von Ihnen erhalten haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich lese hier stellvertretend einen Auszug aus einer Mail von Frau Lenz vor. Ihr ist nämlich, wie vielen anderen auch, eine Aussage des Militärhistorikers Sönke Neitzel in einer Phoenix-Fernsehsendung aufgefallen. Deswegen schreibt uns Frau Lenz, sie beginnt diese Mail mit einem direkten Zitat von Herrn Neitzel. Es ist ein großes Manöver geplant der Russen im September in Weißrussland. Und wenn Sie mal mit Kollegen in Litauen reden, dann sagen die, das werden die Russen nutzen, diese Vorbereitung, dieses Manöver, um uns anzugreifen. Dann ist das der letzte Sommer, den wir noch in Frieden erleben. Soweit das Zitat von Herrn Neitzel. Und weiter geht es in der Mail von Frau Lenz. Sie fragt, was ist davon zu halten? Wie wahrscheinlich ist das? Was kann Europa oder die NATO dagegen tun? Ich weiß Herrn Bühlers so ruhige Art sehr zu schätzen. Mich würde allerdings nur in Anführungszeichen ein aktuell auf mich zu optimistisch wirkendes, die werden uns nicht angreifen, dann würden sie sich ja mit der NATO anlegen, nicht mehr beruhigen, da im Weißen Haus gerade jemand ist, der sich verhält wie ein Mafia-Boss. Soweit die Mail von Frau Lenz. Ja, also ob er sich verhält wie ein Mafia-Boss, weiß ich nicht, ob wir uns da anschließen müssen. Aber naja, erratisches Verhalten haben wir ihm ja jetzt hier auch schon attestiert. Was denken Sie dazu, Herr Bühler? Diese Fernsehsendung hat wirklich einige Hörerinnen und Hörer dazu bewogen, uns ähnliche Mails zu schreiben.
Also es geht hier um eine russisch-belarussische Übung namens Sapat 2025. Sapat heißt Westen und ist eine Übungsserie, die ihren Ursprung in der Sowjetunion hat, also im Kalten Krieg, die ist uns allen bekannt. Sie hat in den Jahren der Partnerschaft der NATO mit Russland, also bis ins Jahr 2009, nicht mehr stattgefunden, sondern wurde dann erst 2009 wieder aufgenommen und findet in einem zweijährigen Rhythmus statt. Professor Neitzel, den ich seit Jahren kenne, zitiert ja Quellen in Litauen zunächst mal. Und ich verstehe ihn so, dass er mit diesem Zitat auch in Mitteleuropa einige wachrütteln will, die da glauben, von Russland ginge keine Gefahr aus. Ich verstehe auch die baltische Sorge vor diesem Manöver. Es gibt Anzeichen, dass zum Beispiel 2021 diese Übung so durchgeführt worden ist, dass man dort die Invasion der Ukraine vorbereiten konnte. Es war ja tatsächlich so, dass die Russen in diesem Jahr 2021 zweimal als Drohkulisse vor der Ukraine aufmarschiert sind. Und im Herbst 2021 war es so, dass einige Truppenteile nach der Übung gar nicht mehr oder nur teilweise unter Zurücklassung ihres Geräts nach Russland zurückgekehrt sind. Im Februar 2022 hat Putin noch kurz vor der Invasion erklärt, dass die Übungen beendet sind und die Truppen endgültig in ihre Heimatstandorte zurückkehren würden. Ich glaube, es war zwei Tage vor Kriegsbeginn oder vor Invasionsbeginn. Tatsächlich sind sie dann in die Ukraine einmarschiert. Das haben viele im Baltikum und auch in den skandinavischen Ländern nicht vergessen. Vor allem, weil in diesen Übungsszenarien Sabbat immer auch der Angriff, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel einer Region aus dem hohen Norden, also der Angriff gegen das vertraglich vereinbarte Sperrgebiet Spitzbergen, das norwegische Staatsgebiet ist, bekanntlich. Oder auch Gegenangriffe in Anführungsstrichen gegen das Baltikum Inhalt dieser Übungsszenarien waren. Ja, was können wir tun? Also das Manöver wird in seiner Vorbereitung ganz sicher sehr intensiv beobachtet werden. Welche Truppenteile sind beteiligt? Wie viele Soldaten nehmen daran teil? Findet es überhaupt statt? 2023 ist es, glaube ich, abgesagt worden. Ist es eine Gefechtsstandsübung, an der nur die Führung und ihre Stäbe teilnehmen? Oder nehmen ganze Truppenteile dort teil? Ist es also eine Truppenübung mit mehreren 10.000 Soldaten? Also aus dieser Beobachtung wird man ableiten können, ob aus Sabbat 2025 eine Bedrohung entstehen kann. Also ich denke, wir werden da im Podcast auch drüber sprechen noch im Laufe des Jahres. Ja, was kann man noch tun? Ja, wir müssen uns wappnen. Da bin ich ganz bei Professor Neitzel. Wir müssen unsere Streitkräfte so mit Fähigkeiten ausstatten, dass wir einen möglichen Angreifer glaubhaft abschrecken und uns gegen einen Angriff dann auch, wenn er denn kommt, wehren können.
Sie sagen, Professor Neitzel wollte uns eventuell wachrütteln. Ich möchte eine Aussage eines amerikanischen Politologen dagegen halten, nämlich die von John Mearsheimer. Der sagte in einem Spiegel-Interview kürzlich, auch darauf hat uns ein Hörer hingewiesen, Zitat, Putin ist gar nicht in der Lage, die ganze Ukraine zu erobern, auch nicht andere Länder in Osteuropa, schon gar nicht in Westeuropa. Seine Armee ringt seit 3 Jahren damit, das östliche Fünftel der Ukraine zu erobern. Zitat Ende. Das klingt für mich jetzt nach einem genauen Gegenteil, zumindest was die Bedrohungslage, die akute Bedrohungslage vielleicht auch durch Russland angeht. Ich spitze es mal zu. Ist Russland dafür jetzt kriegstüchtig oder doch nicht?
Also natürlich ist Russland kriegstüchtig, das sehen wir ja jeden Tag. Keine Armee hat seit dem Zweiten Weltkrieg sein Nachbarland mit einem Angriffskrieg in diesem Ausmaß überzogen. Dass Russland diesen Krieg seit 3 Jahren führt und heute weniger Raum der Ukraine kontrolliert, als es das im Jahr 2022 im April nach Beginn der Offensive tat, ja, das liegt an Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen auf der politisch-strategischen Ebene in Moskau. Und zweitens an der Kriegstüchtigkeit der Ukrainer. Ja, die haben also da auch ein Wort mitzureden. Sie hat sich mit einer Gesamtverteidigung aus militärischen und zivilen Elementen so gewehrt, dass Russland bis heute seine Ziele nicht erreicht hat. Es ist auch nicht zu erwarten, dass Russland ganze Länder in Osteuropa, schon gar nicht in Westeuropa, erobern kann. Aber Russland rüstet weiter auf. Und Russland kann sicher den Westen mit einer begrenzten Aggression an der Ostflanke oder im hohen Norden, ich hatte Spitzbergen genannt, austesten. Und dann stellt sich nämlich die Frage, hat das Beistandsversprechen Bestand oder ist es nur ein hohles Versprechen? Hält die NATO und die EU zusammen oder zerlegen sie sich im Moment einer solchen Bedrohung selbst? In diesen Tagen kann man ja zu einem solchen Schluss auch kommen. Was müssen wir also tun angesichts der Tatsache, dass die transatlantischen Beziehungen in den letzten Tagen schweren Schaden genommen haben? Sie sind aber nicht zusammengebrochen. Es ist auch nicht das Ende der NATO. Es ist nicht die Stunde Null, in der man alles neu machen muss, wie offenbar einige glauben. Ich glaube, diejenigen, die jetzt einen zweigleisigen Ansatz vorschlagen, die liegen richtig. Wir müssen uns in Europa jetzt endlich zusammenreißen und das tun, was wir seit Jahren sagen, nämlich, dass wir selbst mehr in unsere Sicherheit investieren müssen. Das ist die eine Seite und da sollte man sehr viel Kraft einbringen, um diesen europäischen Pfeiler der NATO zu stärken, mit Unterstützung der EU. Die zweite Seite, das ist eine mehr bewahrende Seite. Wir müssen das bewahren, was uns seit Jahrzehnten geschützt hat und letztlich auch den Wohlstand gebracht hat. Und das ist das transatlantische Bündnis. Auch wenn man aufgrund der Personen, die im Augenblick dort gewählt sind oder auch nicht gewählt sind, sondern nur eingesetzt worden sind, Oligarchen, Milliardäre, die da politische Entscheidungen in großem Maße beeinflussen oder auch selbst treffen. Das sehe ich, ist alles schwierig, aber dennoch darf uns das von dem Ziel nicht abbringen, dort so bewahrend, so konservativ zu sein, dass wir an unserer Strategie festhalten, dass ein transatlantisches Bündnis von elementarer Bedeutung für unsere Sicherheit und letztlich für unseren Wohlstand, für unsere Wirtschaft ist.
Gut. Dann wären wir durch, Herr Bühler, am Ende dieser Folge. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, wie immer der Hinweis, teilen Sie das gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 3737. Die nächste Folge von Was tun, Herr General, gibt es am kommenden Mittwoch, den 19. März voraussichtlich. Dann ebenfalls voraussichtlich, wie gewohnt, wieder mit Tim Deisinger. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Wiederhören, Herr Erl. Vielen Dank.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Und jetzt noch ein Hörtipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Derzeit gibt es beim Ukraine-Krieg ja gefühlt jeden Tag weitreichende neue Entwicklungen. Einmal in der Woche ordnen wir das alles hier ein mit Ex-General Erhard Bühler. Wenn Sie auch dazwischen up-to-date bleiben wollen, empfehle ich Ihnen den Podcast Putins Krieg. Das ist auch ein Podcast von uns, von MDR Aktuell also. Jeden Tag gibt es da Interviews und Beiträge zu den aktuellsten Entwicklungen. Die Audios sind meist zwischen 3 und 5 Minuten lang, man kann sie also auch gut mal zwischendurch hören. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Den Link finden Sie zudem in den Shownotes.